Es sind Menschen, die ein falsch verstandenes Freiheitsbild haben. Sie glauben, Internet ist nur so gesichert, wenn grenzenlose Freiheit ohne jede staatliche Aktivität sichergestellt ist.
Piral, hallo und herzlich willkommen zum 284. Kompott, den ich am heutigen sonnigen, naja, okay, später erst sonnig gewordenen Freitag, dem 23. September 2011 aufgenommen habe.
It is 12, 17.
Gerade erst geworden. Also angefangen hat zu reden, war es noch nicht 17. Egal. So, das Intro habe ich aus der letzten Digi-Dings Blue Moon vom 15. September geklaut. Zensul, der da geblubbert hat. Weil der kann irgendwie nur blubbern. Sinnvolle Sachen von sich geben kann der irgendwie nicht. Aber ja, was ihr hier heute auf die Ohren bekommt, ist wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Meldungen zum Space und mit einem neuen Aufnahmegerät, dem H2N. Zudem äußere ich mich zumindest ein bisschen in Teil 3 gegen Ende. Aber ja, ist auch erstmal ungewohnt, das Teil. So, und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte, in der sich erstmal Ägypten und Libyen mit je einer Meldung verstecken. Ich mir dann ein paar Bankenmeldungen geschnappt habe, reingeklebt habe. Atommeldungen gibt's einige, Neues vom Terror und zur Kirche gibt's wieder was. Und das Piralbeben. So, dele. 11 Grad, Saniga. Naja, geht so. Cool, Greetings. Die 11 Grad, die Comfort Level 10, Windchillen 11. Dafür macht der Wind irgendwas zwischen 11 und 15 km/h aus Richtung Southwest. Oder so. So. Und nein, da bin ich nicht wieder. Das muss ich mir jetzt noch irgendwie abgewöhnen. Nun ja. So, was hätten wir denn da? Eine Meldung aus Ägypten ist mir da in die Finger gefallen am letzten Freitag. Der läuft doch noch draußen rum, der Mensch. Und zwar der ägyptische Übergangspremier Essam Sharaf hat den in der eigenen Bevölkerung umstrittenen Friedensvertrag mit Israel in Frage gestellt. Das Dokument aus dem Jahr 1979 sei nicht sakrosankt. Ja, der fährt doch einfach. Also an mir vorbei rollern, in ganz langsam und dann lautstark rumquietschen, finde ich scheiße. Wo war ich? Das Dokument aus dem Jahr 1979 sei nicht sakrosankt, sagte Sharaf in einem türkischen Fernsehinterview, das auch vom staatlichen ägyptischen Fernsehen übernommen wurde. Bestimmungen des Vertrags könnten geändert werden, wenn sich die Notwendigkeit ergebe, sagte er weiter. Am vergangenen Wochenende hatten tausende Ägypter die israelische Botschaft in Kairo gestimmt, die israelische Botschafter wurde ausgeflogen. Oder anders ausgedrückt, Ägypten denkt lautstark darüber nach, dass dieser ominöse Friedensvertrag mit Israel ja nun doch irgendwie, sagen wir mal so, sie brauchen halt einen Grund. Oder vielleicht wollen auch irgendwie die Militärs, die ja da jetzt die Regierung spielen, einfach mal wieder ein bisschen mehr Militär spielen. Man weiß es nicht, aber ja. Die ist eine Meldung vom letzten Freitag. Und die einzige, die mir aus Ägypten in die Finger gefallen ist. Libyen gibt's Angriffe. Die libyschen Rebellen haben nach eigenen Angaben bei ihrem Vorstoß auf die Stadt Sirte den Flughafen eingenommen. Bliblablub, Sirte, beziehungsweise Sirt, oder wie auch immer man das richtig ausspricht, ist die Stadt, wo Gaddafi mal vor vielen, vielen, vielen Jahrtausenden geboren wurde. Und ist jetzt irgendwie so die letzte Festung, wo sich seine Leute noch verschanzt haben sollen. Oder eine von den letzten Festungen. Was immer noch völlig unklar ist, wo der Mann eigentlich hin verschwunden ist. Es ist wohl klar, dass sie ihn nicht haben. Es ist aber nicht klar, wo er ist. Der Fernseher liegt übrigens auch immer noch da. Da hinten kommt übrigens ein Schulbus. Der Grund ist, wie ich gerade stehen geblieben bin. Ich will nicht ausprobieren, was passiert, wenn der Schulbus da lang will, wo ich bin. So. Bus übrigens immer hinten. So, also es ist immer noch völlig unklar, wo Gaddafi denn nun eigentlich ist. Es gibt ja diesen lustigen internationalen Red Notice Pseudo-Haftbefehl-Dingsbums, den ich ja letzte Woche schon im Podcast hatte. Wo ich auch immer noch nicht vernommen habe, wie es denn jetzt nun eigentlich aussieht. Auf welcher juristischen Basis man denn ihm jetzt nun gegen das Knie pinkeln könnte. Aber hey, also ja, die Rebellen bellen immer noch. So, genau, das dazu. Dann Banken. Ups. UBS-Ups. Und zwar wies Fefe da letzten Freitag auch noch darauf hin, dass übrigens bei der UBS-Meldung, ne, von wegen, huch, wir haben gerade mal festgestellt in unserer Bilanz, dass irgendwie 2 Milliarden irgendwie nicht mehr da sind. Wir haben nur keine Ahnung, wann, wie und wo die verschwunden sind. Turns out, naja, so ganz ist es nicht abgelaufen, weil der Händler, der die 2 Milliarden irgendwie in den Sand gepflanzt hat, hätte darauf hingewiesen, übrigens, ich habe übrigens gerade 2 Milliarden versenkt. Wollte ich euch nur Bescheid sagen. Da waren noch 2 Milliarden, oder? Also auf jeden Fall irgendwie eine Summe, die nicht unbedingt als Peanuts zu bezeichnen wäre. No? Aber hey. Das klang jetzt gerade komisch. Stellt sich raus, dass der Rogue Trader von sich aus der Bank Bescheid gegeben hat. Die haben das nicht mal selber gemerkt. Also ja, deren Überwachungssysteme, deren Controlling-Systeme sind offensichtlich A, nicht in der Lage zu entdecken, dass sie gerade ein paar Milliarden weniger besitzen. Und B, sind sie dann offensichtlich auch nicht in der Lage, irgendwie rauszufinden, warum und wieso und wie das eigentlich sein kann. Und das fällt alles in die Kategorie wiss. Irgendwas klingt hier komisch. Na, also, ja, blub. So, dann gibt's HSH-Subventionen. Brüssel, DPA, die EU-Kommission hat milliardenschwere staatliche Hilfen für die HSH Nordbank genehmigt. Im Gegenzug muss die Bank aber eine harte Schrumpfkur hinnehmen. So muss das Institut komplett aus der Flugzeugfinanzierung aussteigen und die Schiffsfinanzierung drastisch verkleinern. Entschieden die Brüsseler Wettbewerbshüter. Auf diese Weise werde die Bilanzsumme um 61% sinken. Die EU-Behörde gab grünes Licht für staatliche Unterstützung in Höhe von insgesamt 30 Milliarden Euro, darunter eine Kapitalspritze, ein Risikoschirm und Garantien. Wenn also demnächst mal wieder irgendjemand sich hinstellt und sagt, ja, aber wir haben doch kein Geld, dann grinse ich breit, weise in Richtung Hypo Real Event Horizon, Commerzbank, HSH Nordbank, WestLB. Na, wir haben doch kein Geld. Mag sein. Aber wenn ihr doch kein Geld habt, dann erwarte ich auch, dass ihr den Banken das Geld, was ihr ihnen geschenkt habt, wieder wegnehmt. Na, das geht ja mal gar nicht. Das klingt jetzt wirklich komisch. Oh. Ich habe aber beschlossen, dass ich heute hier mit dem 2N aufnehme. Da muss ich durch. So, ist eine Meldung, die ich mir am Dienstag reingeklebt habe. Dann gibt es auch Neues von Atom. Und zwar die Strahlung von der Frexplosion, die ich ja letzte Woche hatte. Anyway, zweiter Spinne ist auch wieder, würde ich überraschend, nirgendwo zu sehen. Wenn man erst dran vorbeiläuft, dann ist sowieso schwer was zu sehen. Klapper, klapper, ein Kurzzug, sagten sie. So, und zwar Fefe, letzten Freitag hatte da noch die Meldung, seit der Explosion im Atommüllhochofen in Frankreich neulich haben sich die Radioaktivitätsmesswerte auf bis zu den Faktor 10 erhöht. So viel also zu keine Radioaktivität ausgetreten, aber ich bin mir sicher, dass nach wie vor selbstverständlich keinerlei Gefahr für die Bevölkerung besteht. Ja, das Märchen von wegen, da wäre ja keine Radioaktivität ausgetreten und deswegen hätten sie den Notfallstab ja dann auch gleich wieder beendet. Also ich meine, A, ist auch ohnehin schon komisch, die Meldung. Aber B, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Welcher Verstärkung bin ich eigentlich? Wenn ich komplett in die Seite reinrede, klingt das komisch. Aber ja. Ja, also huch, es gibt da also irgendwo Strahlungsmesswerte, die man tatsächlich noch öffentlich einsehen kann. Weil ich meine, zumindest als bekannt wurde, dass da was explodiert ist, hätten dann schon mal Leute versucht herauszufinden, wie denn jetzt eigentlich Strahlungswerte da in der Gegend aussehen. Und festgestellt so, also die haben schon vor Stunden das letzte Mal Werte rausgelassen. Und jetzt gibt's gar nichts zu sehen. 8.45 Uhr. Na, also von daher, ja. So, dann gibt's TEPCO-Entlassung, habe ich aus den Radiowissen-Weltnachrichten. Der Betreiber des Atomkraftwerks Fukushima, TEPCO, will offenbar wegen der hohen Entschädigungszahlungen viele seiner Mitarbeiter entlassen. Die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei schreibt, in den kommenden Jahren sollten rund 3000 Stellen wegfallen. Das sei jede zehnte. Außerdem sollen die Renten gekürzt werden, die Zeitung berichtet. TEPCO habe bereits seine Aktivitäten im Ausland eingeschränkt und auf Neueinstellungen verzichtet. In dieser Woche war bekannt geworden, dass die Regierung von dem Unternehmen fordert, sich massiv an den Kosten, die der Atomunfall verursacht hat, zu beteiligen. Ja, ich meine, alles andere geht ja mal auch gar nicht. Na, so frei nach dem Motto, ja, also erstmal fälschen wir irgendwelche Prüfberichte. Und wenn da was in die Luft fliegt, dann haben wir es nicht. Und zahlen tun wir sowieso nichts. Also mal ganz davon abgesehen, das Unternehmen ist pleite. Da war doch schon der Trick, wenn dem Unternehmen nicht auch noch vom Staat Geld in den Arsch geblasen worden wäre, wäre es doch schon längst implodiert. Na, ihm, nicht Ex. Also nicht wie die Reaktoren Fump, sondern das andere Fump. Wer macht eigentlich eine Implosion Fump? Eigentlich auch Fump, ne? Naja, egal. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Von Sonntag gab es dann die Fukuganda. Habe ich bei RP Online gefunden. Na, zwei Dinge scheinen Konsens zu sein in der internationalen Nuklearindustrie. Doppelpunkt. Der Atomunfall in Fukushima war schlimm. Und er ist ein Beweis dafür, wie sicher Kernkraftwerke sind. Zu diesem Schluss kamen die Teilnehmer der Jahrestagung der World Nuclear Association WNA in London. Schließlich, so die Beweisführung, habe es mehrere Explosionen und drei Kernschmelzen in Fukushima Daiichi gegeben. Und dennoch sei kein einziger Mensch direkt infolge des Supergaus umgekommen. Ja, also ich meine, das Erste, was mir einfällt, ist, Fukuganda. Propaganda auf Basis von Fukushima. Allerdings, das jetzt als Beweis zu nehmen, dass Atomkraft sicher sei, weil es sei ja niemand direkt verstorben, finde ich schon, wie sag ich, scheiße in höflich. Gar nicht, scheiße. Na, weil, also, ich meine, eigentlich beweist Fukushima Daiichi, dass Atomkraft eben gerade nicht sicher ist. Na, vor allen Dingen sagt man den Leuten, die da jetzt nie wieder in ihre Häuser zurück dürfen, die da in der Gegend waren, dass Fukushima beweist, dass es ganz doll sicher ist, weil, die könnten ja gerne zurückkehren. Allerdings wäre die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass sie dann innerhalb sehr kurzer Zeit plötzlich lustige Erkrankungen auf Basis von Radioaktivität bekommen würden. Lustige Krebse oder so. Na, also, das Märchen von wegen, das sei sicher, ist ein Märchen. Und zwar genau ein Märchen. Na, ja, es ist niemand direkt verstorben. Ja, das ist aber auch mehr Glück. Ja. Die Strahlungspeak-Ecken haben sie ja auch erst sehr viel später entdeckt. Und soll mir mal keiner erzählen, dass da völlig ausgeschlossen ist, dass da je jemals jemand hätte lang gehen können. Ja, und bei, was war doch gleich der Peak? 10 Millisievert pro Stunde? Irgendwie so? Ich weiß es gar nicht mehr. Also jedenfalls da, wo die Strahlungsecken sind, da hätte es ja völlig ausgereicht, wenn man da mal vorbei wandert, um sich eine tödliche Dosis einzufangen. Die ist dann nicht tödlich im Sinne von, man kippt dann sofort um. Aber die ist dann tödlich im Sinne von, innerhalb von zwei Wochen sind 80% der Leute, die da gewesen sind, tot. Ja, weil Radioaktivität hat so die unangenehme Eigenschaft, dass man, um von der sofort umzukippen, schon eine recht massive Dosis abbekommen muss. Dass er aber trotzdem ganz böse Schädigungen verursacht, weil sie nämlich zum Beispiel in den Zellen die DNA zerkloppt, kaputt macht, sodass sich dann eben lustige Krebse entwickeln. Ja, nicht nur einer. Ja, habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Diese Fukuganda auch. Von Sonntag gab es dann Siemende. München DPA, der Münchner Siemens-Konzern, will sich komplett aus dem Atomgeschäft verabschieden. Das Kapitel. Hä? Wie betonen das richtig? Verdammt. Das Kapitel sei für das Unternehmen abgeschlossen, sagte Konzernchef Peter Löscher dem Spiegel laut Vorabmeldung. Anstatt sich am Bau kompletter Kernkraftwerke zu beteiligen, will der Konzern in Zukunft nur noch Komponenten wie Dampfturbinen liefern, die auch bei konventionellen Kraftwerken zum Einsatz kommen. Das Ziel sei, den Ökostromanteil bis 2020 auf 35% zu erhöhen. Das Ziel, den Ökostromanteil, hält Löscher für erreichbar. Ja, ne, also, ja, ist ja auch einigermaßen logisch, ne? Ich meine, komplette AKWs, die kauft keiner. Beziehungsweise die letzten Länder, die mal komplette AKWs kaufen wollten, Finnland, das ist ja ein epischer Erfolg. Wird wie viel mal so teuer wie ursprünglich angedacht? Na, also will heißen, wie viel mal länger als ursprünglich geplant müsste das tolle neue Kraftwerk da dann laufen, wenn es dann erstmal irgendwann fertig ist, was im Moment noch nicht absehbar ist, weil sie haben ja da so Probleme, die unter anderem auch sicherheitsrelevant sind. Na, aber hey, ich probiere. Klang wie ein Hubschrauber. Hier habe ich ja die größte Schwierigkeit, mir ein Motorflugzeug oder Hubschrauber einzufangen, weil die hier so selten sind. Ja, also dass Siemens da nicht mehr komplette AKWs bauen will, naja, also ich meine, das Risiko bei den Dingern ist auch gigantisch. Aha, siehe Finnland. Man kann mir keiner erzählen, dass da nicht irgendwann einfach mal jemand auf den Trichter kommt, da den Stecker zu ziehen und zu sagen, nee, das bauen wir doch nicht fertig. Das lohnt ja nicht. Weil es lohnt ja nicht. Und wenn man dann ein Kraftwerk hat, was dann mindestens 3000 Jahre laufen muss, damit es sich amortisiert hat. So lange halten, glaube ich, die Uranvorräte nicht. So, dann gibt's Fushima. Habe ich aus Telepolis. Zu all den Unsicherheiten kommt nun auch noch das Problem der Versicherung hinzu. Vor dem Unfall hat man sich in Japan wie anderswo kaum Gedanken über die Folgen einer schweren Havarie gemacht, die den Betreiber, den Staat und die Menschen in der Umgebung für Jahrzehnte betreffen kann. So hat man auch keine Gedanken daran verschwendet, ob und unter welchen Bedingungen ein havariertes AKW, von dem auch weiterhin auf noch nicht absehbare Zeit Gefahren ausgehen, gegen Schadensersatzansprüche versichert ist. Ich sehe aber auch nichts, was wie ein Motorflugzeug und oder Hubschrauber klingt. Es klingt einfach nur so. Irgendwo da links. In der dumpfen Hoffnung, dass der H2N wenigstens den Raumklang sauber drauf hat. Oh. Wo war ich? Wie die Zeitung Asahi berichtet, endet die private Haftpflichtversicherung für Fukushima 1 im Januar 2012. Nach Auskunft eines hohen Versicherungsmitarbeiters werde es TEPCO schwerfallen, einen neuen Vertrag abzuschließen, da gemeinhin Reaktoren versichert werden, die normal funktionieren und nicht fortwährend Radioaktivität abgeben. Wenn TEPCO keinen Versicherer finden sollte, würde der Konzern in erhebliche Schwierigkeiten geraten, denn bislang müssen die Reaktoren versichert sein, sonst würde ihr Betrieb illegal werden, weil sie dann gegen nicht durch Naturkatastrophen verursachte Schäden nicht versichert sind. Nach dem japanischen Atomentschädigungsgesetz springt die Regierung für Schadensersatzleistungen von Betroffenen ein, wenn ein AKW von Naturkatastrophen beschädigt wird, wie dies bei dem Erdbeben und Tsunami vom 11. März der Fall ist. In anderen Fällen müssen sich die Betreiber pro AKW für 1,6 Milliarden US-Dollar versichern. Oder ist das gesagt, in Japan müssen die AKW-Betreiber sich versichern? Das haben wir hier in Deutschland ja gar nicht, weil eigentlich gibt es hier auch keine Versicherungen für AKWs. Na, weil die wären so teuer, dass es sich nicht lohnen würde. Auch wenn dies angesichts der auch künftig möglichen Schäden nur eine geringe Versicherungssumme ist, scheinen die Versicherungsgesellschaften wenig Lust zu verspüren, das Risiko einzugehen. Auch ausländische Rückversicherer wollen hier nach Auskunft der Zeitung nicht einspringen. TEPCO müsste also die gesetzlich erforderte Versicherungssumme bereithalten. Was vermutlich bedeuten würde, dass der Konzern die Strompreise anheben müsste, wenn die Regierung kein Fukushima-Gesetz durchsetzt, das eine andere Regelung für havarierte, aber noch nicht entsorgte AKW vorsieht. Sein, dass das gar nichts fliegen ist, sondern irgendwo da hinten irgendwas auf dem Boden rumfährt. Oh, whatever. Ja, also habe ich mir am Montag reingeklebt. Fand ich irgendwie ganz spannend, dass die Japaner ihre AKWs versichern. Weil hier geht das ja wie gesagt nicht. Wir haben die Versicherer ja auf die explizite Anfrage, ob sie denn irgendwas versichern wollen würden, gesagt, hell no. Weil lohnt halt auch nicht, ne? Dann gibt's Steuerzweifel. Hamburg, DPA, die umstrittene Brennelementesteuer steht wieder auf der Kippe. Das Finanzgericht Hamburg gab einem Eilantrag des Energiekonzerns E.ON statt, der die Rückzahlung von fast 100 Millionen Euro Kernbrennstoffsteuer verlangt hat. Das Gericht begründete seine Entscheidung mit erheblichen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit der zu Jahresbeginn eingeführten Steuer. Es bestehe unter anderem die Gefahr, dass durch die Steuer die Verteilung der Steuereinnahmen zwischen Bund und Ländern umgangen werden könnte. Ja, also geht nicht darum, dass irgendwie die Steuer als solche offensichtlich verfassungswidrig sei, weil da hätte mich dann die Begründung wirklich mal dringend interessiert, sondern das sieht mehr danach aus, so frei nach dem Motto, naja, Also mit der Steuer könnten halt irgendwelche anderen Regelungen umgangen werden und das wäre unerwünscht. Übrigens, hier ist der Rasen auch noch nicht wieder nachgewachsen. Da, wo es halt so schlammig war. An dem Ende des MPS-Wochenendes. Fällt mir gerade so auf. Ja. So. Schwedischer 80er-Müll habe ich dann bei Fefe gefunden. Belieb? Belieb. Selber belieb. Aus der beliebten Serie, bei uns ist Atomenergie sicher. Schweden stellt das AKW Ringhals ab, weil in den Röhren Müll aus den ITs gefunden wurde, den seitdem keiner entdeckt hatte. Die Betreiber von dem AKW sind Vattenfall und E.ON. Und die Frage, die sich da aufdrängt, ist, wie kann es sein, dass in einem Atomkraftwerk in irgendwelchen Röhren seit den 80er Jahren Müll rumliegt, den da offensichtlich niemand entdeckt hat, ne, weil sonst würde er ja nicht mehr rumliegen. Und also wie kommt da erstmal überhaupt Müll rein? Und wie kommt es, dass seit bummelig 20 Jahren da niemand reingeguckt hat, um festzustellen, so hoch, irgendwas ist da noch drin? Ja. Also ja, da haben die in Schweden jetzt dann plötzlich Erklärungen, die sie dann dringend mal veröffentlichen müssen. Würde mich bei Gelegenheit auch mal interessieren, wie dann die Erklärungen aussehen. Na, also so rein informationshalber. Sonnig genug ist es nicht für eine Parkfreigabe, okay. Von der ich wieder zurück. So. Ganz davon abgesehen, dass hier irgendwas Edge-Wüste spielt. Das 3GS kann es nicht sein, das ist nämlich noch ein Moment DS. Dann gibt es das Fukaris-Ende. Die japanische Regierung will die Lage um das weitgehend zerstörte Atomkraftwerk Fukushima bis zum Jahresende stabilisieren. Man werde alles tun, um dieses Ziel zu erreichen, sagte ein Regierungsvertreter in Tokio. Gemeinsam mit dem Betreiber TEPCO wolle man unter anderem die von der Kernschmelze betroffenen Reaktoren wieder auf eine Temperatur unterhalb von 100 Grad Celsius bringen. Außerdem müsse der belastete Boden dekontaminiert werden. Jüngsten Schätzungen zufolge wird das Gebiet rund um das Atomkraftwerk für mindestens ein Jahrzehnt unbewohnbar bleiben. Rund 80.000 Menschen haben ihre Heimat verloren. Wollen sie also viel? Na, mal ganz davon abgesehen, das Märchen vom Jahresende habe ich TEPCO schon nicht geglaubt. Warum sollte ich es jetzt der neuen japanischen Regierung glauben? Mal ganz davon abgesehen, dass ja die letzte japanische Regierung die Märchen von TEPCO auch nicht geglaubt hat. Es also von daher nochmal interessant wäre, ob es irgendwo eine Begründung gibt, warum jetzt die neue japanische Regierung die Märchen von TEPCO wieder glaubt. Na, hat sich irgendwie an der Faktensituation was signifikant verändert? Haben sie festgestellt, nein, es gab doch keine Kernschmelzen in den Reaktoren 1 bis 3? Und nein, die Explosionen, die waren nur Visual Effects. Da ist nichts wirklich in die Luft geflogen, oder was? Ah, hallo? Irgendwer zu Hause? Resthirn oder so? Ja. So, am Dienstag gab es dann den Exporteur. Deutschland hat im ersten Halbjahr 2011 mehr Strom exportiert als aus dem Ausland eingeführt. Das war trotz des Atommoratoriums und insgesamt 8 abgeschalteter Atomkraftwerke möglich. Allerdings wurde im Vergleich zum Vorjahr weniger Strom exportiert und gleichzeitig mehr importiert, heißt es vom Statistischen Bundesamt. Diese Entwicklung habe sich im zweiten Quartal negativ auf das deutsche Wirtschaftswachstum ausgewirkt. Weil die Strompreise sich so verändert hätten, wäre mir irgendwie nicht bekannt. Aber hey, na, oder anders ausgedrückt. Kommen wir nochmal zum Kern zurück. Mehr exportiert. Es wurde immer noch Strom exportiert. Deutet für mich darauf hin, die ach so gigantische Stromlücke von ja, aber wenn wir jetzt die Atomkraftwerke ausschalten, dann können wir ja gar keinen Strom mehr erzeugen. Dann haben wir plötzlich Probleme. Ist zumindest im ersten Halbjahr 2011 nicht der Fall gewesen. Ja, also ich meine, okay, das erste Halbjahr, da sind 3 Monate drin, in denen gar nichts gewesen ist. Ja, weil bis 11. März war ja Fukushima nicht und dann hat es noch ein Stück gedauert. Na gut, 2 Wochen, bis dann die Kraftwerke ausgeschaltet waren. Aber ich finde es schon spannend. Die Märchen von der gigantischen Atomlücke sehen aus wie Märchen. 9 Uhr. Ja? Also Märchen, schlicht und ergreifend Märchen. Geschichten, die die Regierung uns erzählt hat, um uns Angst zu machen. Geschichten, die irgendwelche Industrievertreter erzählt haben, um uns Angst zu machen. FUD. Fear, Uncertainty, Doubt. Ja, und das Märchen von, aber das hat Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum. Und die implodierenden Börsen weltweit, die haben da überhaupt nichts mit zu tun. Und die sind auch nur von alleine implodiert. Beziehungsweise die sind alle implodiert, weil in Deutschland weniger Strom exportiert wurde. Nein. Na, mal eins davon abgesehen, also der Strom, der exportiert wurde, der ist einfach nur exportiert worden, weil er teurer. Nee, der Strom, der importiert wurde, so rum, der wurde importiert, weil er billiger zu importieren war, als der hier im Lande erzeugte Strom. Weil nämlich die Stromkonzerne so billig wie irgend möglich Strom kaufen, um ihn dann so teuer wie irgend möglich zu verkaufen. Ja, nenn mal Wirtschaft. Aber hey, habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Am Mittwoch gab es dann die Japan-Demo. Da gab es eine Anti-Atom-Energie-Massendemo mit bummelig 60.000 Teilnehmern. In vielen Japan sind Demonstrationen wohl eher selten und da nahmen dann nur Extremisten und Radikale dran teil. Diesmal sind da Familien mit Kindern demonstrieren gegangen. Das hat selbst die Veranstalter überrascht. Aha, also ich meine, okay, dass sie da mal demonstrieren, ja, die haben sie ja auch lange Zeit gelassen. Na, ich meine, die erste Demo ist irgendwie 2 Monate oder so nach dem großen Bumm gewesen. Okay, die hatten dann nur das Problem, dass sie sich um gerade von dem Erdbeben erwischte Gebiete kümmern mussten. Aber, also ich hätte auch mit ein bisschen mehr Engagement gerechnet. Na, ihnen ist da schließlich gerade ein AKW ins Gesicht explodiert. Rums. Ja, aber dass es da nur explodiert ist und niemand dabei sofort umgekommen ist. Na, die, wie war das? Letzter Stand war, sie haben 2 tote Arbeiter gefunden, aber hey, die wären vom Tsunami erschlagen worden. Und dann ist ja der eine da auf dem Gelände umgekippt, aber hey, das hat auch mit dem AKW nichts zu tun. Na, also das Märchen von wegen, es wäre da niemand gestorben, ist ja ohnehin ein Märchen. Na, aber hey. So, Neues vom Terror. Da gab es eine Finnahme letzten Freitag in Finnland. Sind 2 Terrorverdächtige festgenommen worden nach Angaben der Polizei. Sollen sie sich an der Finanzierung terroristischer Aktivitäten und der Rekrutierung von Terroristen beteiligt haben? Die Verdächtigen seien bereits am 7. September in Gewahrsam genommen worden. Dem Zugriff seien längere Ermittlungen vorausgegangen. Es handelt sich um die ersten bekannt gewordenen Festnahmen von Terrorverdächtigen in Finnland. Was dann die Frage aufwarf, ob sich die finnische Regierung jetzt auch Terrorangriffe aus dem Arsch zieht. Oder ob da irgendwie halbwegs was hinter war. Aber, ja. Dann gibt's noch eine Britname. Die ist dann von Montag. Die britische Polizei hat in Birmingham 6 Terrorverdächtige festgenommen. Den Männern im Alter zwischen 25 und 32 Jahren wird er vorgeworfen, einen Terroranschlag in Großbritannien beauftragt oder vorbereitet zu haben. Ja, was denn jetzt? Waren die Auftraggeber oder waren sie die Täter? Na, beides macht nur begrenzt Sinn. Aber hey. Teilte die Polizei mit, der Einsatz sei seit längerer Zeit geplant gewesen. Es gebe keinen Zusammenhang mit dem Parteitag der britischen Liberaldemokraten, der zurzeit in Birmingham stattfinde. Ja, und bei dem Satz, da bin ich stutzig geworden. Ja, also gemeint ist er natürlich, als die hätten keinen Angriff auf die Lib Dems vorgehabt. Aber ja, sie ziehen sich dann justamente rechtzeitig, um mal wieder ein bisschen Terror zu verbreiten, ziehen sie sich Terroristen aus dem Arsch. Aha. Ja, die hätten irgendwas beauftragen oder tun wollen. Ja, was denn jetzt? Vielleicht hätten sie auch einfach nur drüber nachdenken wollen, irgendwas zu beauftragen oder zu tun. Und das sind Gedankenverbrechen und die müssen dann sofort durch Mord gedingst werden. Dann gab es eine Ankara-Explosion. Istanbul, bei einer Explosion in der türkischen Hauptstadt Ankara sind mehrere Menschen verletzt worden. Türkische Medien berichten, die Explosion habe sich in einem Kleinbus ereignet. Die Hintergründe sind noch unklar. Ist am Dienstag gewesen. Was mir bei in Ankara gab es eine Explosion völlig fehlte mal, also entweder haben die Leute aus Norwegen gelernt, da glaube ich eigentlich nicht dran, oder es wäre zu offensichtlich gewesen, aber ne, also das können nur islamistische Hintergründe gewesen sein, fehlte mir irgendwie in der Berichterstattung, ich weiß auch nicht, bin ich irgendwie dran gewöhnt, ne? Deswegen habe ich mir dann meine eigene Berichterstattung dazu rumgewickelt und gesagt, hey, das kann eigentlich nur ein christistisch motivierter Anschlag gewesen sein. Oder von mir aus ein katholizistisch. Ja, also, ne? So von wegen, ja, also ansonsten, wenn hier irgendwas in die Luft fliegt, das können ja eigentlich nur die bösen Islamisten gewesen sein. Ja, hey. Ja, also, Türkei ist nicht gerade berühmt dafür, dass es sich dabei um eine besonders westlich orientierte Nation handelt, wobei die das mit Laizismus ja ernst meinen. Ja, da darf man ja dann auch nicht mal verschleiert irgendwie unterwegs sein. Und ja, deswegen so meine Vermutung, ja, es kann sich doch eigentlich nur um einen christistisch motivierten Anschlag handeln. Oder wie auch immer man Leute, die sich offiziell als Christen ausgeben, aber eben von den christlichen Werten relativ wenig halten, ausdrückt. Ja. Also Christisten, Katholizisten oder sonst irgendwie was müssen das gewesen sein. Das kann ja nur Bumladen gewesen sein oder so. So, dann gibt's den Werbrich. Innenvollidiot Friedrich hat im Bundestag für eine Verlängerung der Antiterrorgesetze geworben. Die Regelungen hätten sich bewährt, meinte der CSU-Politiker im Parlament. Im Übrigen seien Behörden sehr sorgfältig mit den Befugnissen umgegangen. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Lambrecht kritisierte vor allem, dass es in der Frage der Vorratsdatenspeicherung bislang keinen Kompromiss gebe. Was mir bei der Stelle dann schon wieder, auffiel, dass sie drauf rumhauen, die SPD will eine Einigung. Warum will die SPD eine Einigung? Welches akute Interesse hat die SPD jetzt gerade daran, dass es eine Vorratsdatenspeicherung gibt? Also ich meine, ja, die SPD gehörte zu den Parteien, die Vorratsdatenspeicherung damals eingeführt hat. Ja, Frau, was ist doch gleich ein Browser, ist schließlich nach Brüssel gefahren, um da die Regelung aus Brüssel zu bekommen. Wo ist meine Pause-Taste? Brüllkinder nerven. So, wo war ich? Also der Innenbrüllrich hat sich also mal wieder hingestellt, hat nach einer Vorratsdatenspeicherung gejammert und nach der Verlängerung der Terrorgesetze. Dazu fällt mir, so meine spontane Reaktion darauf war, Herr Brüllrich, bevor Sie nicht ein bundesverfassungsgerichtsüberprüfbares, grundgesetzkonformes Bundeswahlgesetz in gültig erlassen haben, haben Sie gefälligst überhaupt keine Forderungen zu stellen, weil Sie als Verfassungsminister eben jene Verfassung gerade mit den Füßen treten, beziehungsweise ein Urteil des BFFG. Ja, dass die SPD dann angerobbt kommt und nach Vorratsdatenspeicherung verlangt, wundert auch nicht. Ja, weil, das hatten wir ja letzte Woche schon, ne? Oppermann kullert sich in die Presse und verlangt, es muss doch aber jetzt ein Machtwort von Frau Merkel geben, es darf doch nicht sein, dass es keine Vorratsdatenspeicherung gibt, bla bla, rechtsfreier Raum, bla bla. Ja, also ich meine, was soll die ganze Scheiße? Aber hey, habe ich mir gestern reingeklebt. Dann gab es auch gestern den AK-Vorrat, der dann nämlich mal endlich klagt, weil nämlich es sonst niemand tut, gegen die diversen Internet- und Telefonie-Provider, die verdachtsunabhängig angebliche Abrechnungsdaten inklusive Bewegungsprofilen speichern, wo allerspätestens bei den Bewegungsprofilen das mit der Abrechnungsrelevanz echt schwer wird. Da hatte sich ja unser herzallerliebster Bundesdatenschutzbeauftragter schon geäußert, ja passt ja. Ja, und 2 Wochen ist die Meldung alt und ich habe seitdem nicht mitbekommen, dass irgendwo jemand mal etwas gesagt hätte. Weder ein Datenschutzbeauftragter noch Trulse Aigner, deren Aufgabe es hätte sein können, da auch mal ihre Fresse aufzumachen. Die haben alle die Fresse gehalten und sich damit dummerweise unglaubwürdig gemacht. Und klagen tun sie nicht vor Gericht, sondern haben dann der Bundesnetzagentur mal offiziell zur Kenntnis gegeben, dass es da übrigens dieses Papier da aus dem bayerische Generalstaatsanwaltschaft, glaube ich, oder irgendwie so gibt. Und dass sie doch mal bitte zur Kenntnis nehmen mögen, dass es A, dieses Papier gibt und B, was da drin steht und C, dass das bedeutet, dass da verdachtsunabhängig Daten gespeichert werden, bei deren Legalität man durchaus Zweifel haben kann. Ja, und die Konzerne weisen die Vorwürfe zurück, steht da noch Schönes. Ja. Blinken können auch früher. So, Neues von der Kirche. Natürlich. Schau da. Berlin dpa. In der Debatte über die Papstrede im Bundestag findet Unionsfraktionschef Volker Kauder den geplanten Boykott vieler Oppositionsabgeordneter beschämend. In der Blöd am Sonntag schreibt er, der Papst komme auch als Staatsoberhaupt. Also wenn er doch nur ein Staatsoberhaupt wäre, könnte man ja noch argumentieren, dass man sich doch da hinsetzen könne und sich das anhören könne. Dummerweise kommt er eben nicht als Staatsoberhaupt, sondern er kommt als Pseudo-Staatsoberhaupt, letzte Monarchie in Europa, und gleichzeitig noch als Religionsoberfortuner. Na, wenn doch die christlichen Parteien da so drauf bestehen, dass man sich einen Religionsfortuner anhören möge, erwarte ich, dass sie sofort alles daran setzen, den Herrn Lama Dalai einzuladen, vor dem Bundestag zu sprechen. Gucken, ob sie nicht irgendwo einen hochrangigen islamischen Geistlichen finden, der sich auch mal vor dem Bundestag äußern kann. Weil hey, wenn da schon Religionsführer sich äußern dürfen, dann bitte gleichmäßig verteilt alle Religionsführer, die irgendwie wollen könnten. Ne? Mal ganz davon abgesehen, er findet es beschämend. Ja, also ich finde vor allen Dingen auch beschämend, dass Herr Ratzinger erstens mal irgendwie unter Pseudonym unterwegs ist. Der Mann heißt immer noch Ratzinger, soweit ich weiß. Na, also zumindest wäre mir nicht bekannt, dass er irgendwie größere Aktionen unternommen hätte, sich offiziell umzubenennen. Dass er offiziell unter einem anderen Namen unterwegs ist, ja, Entschuldigung. Na, aber Vor allen Dingen finde ich dann auch noch beschämend, dass der Herr Ratzinger von einem von ihm unterschriebenen Schreiben aus den 90ern, Details habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, sich immer noch nicht offiziell distanziert hat. Wo nämlich drinne stand, Josephus Kardinal Ratzinger weiste darauf hin, dass Schweigegebot in Missbrauchsfällen für kirchliche Pfeifen gilt übrigens immer noch. Ja, oder anders ausgedrückt, er hat seine eigene Aussage, dass doch Kirchenfritzen alles zu tun haben, um zu verheimlichen, dass Kinder missbraucht wurden, noch nicht zurückgerollt. Ja, und das finde ich beschämend. Dann gab es Bullshit. Der neue Berliner Erzbischof Wölki hatte die Millionenausgaben für den bevorstehenden Papstbesuch in Deutschland gerechtfertigt, damit 70.000 Menschen im Olympiastadion und Millionen in aller Welt mitfeiern könnten. Müsste man viel Geld in die Hand nehmen, heißt es in einem Hirtenbrief Wölkis, der in den Berliner Kirchen verlesen wurde. Der Erzbischof betonte, die Kosten gehen nicht zulasten des karitativen Engagements, weil das karitative Engagement nämlich ohnehin vom Staat bezahlt wird. Huch! Habe ich das gerade laut ausgesprochen? Weil ist ja so. Ja, also zumindest wesentliche Teile davon. Heute schrieb Wölki, die katholische Kirche wisse, dass nicht alle in Berlin den Rang und die Verdienste Benedikts des 16. anerkennen. Man biete aber um Respekt. Ja, Respekt. Was für ein Respekt. Der Mann hat den Missbrauchsopfern auch immer noch keinen Respekt gezollt. Jetzt durften ja irgendwie so ein paar Missbrauchsvertreter sich eine Audienz bei ihm abholen, aber auch nur die, die brav waren. Nicht die, die vielleicht irgendwie schon mal gewagt hatten, Kritik an ihm oder gar seiner Kirche zu äußern. Na, also die, die brav sich gebückt haben, um sich von ihm verarschen zu lassen. Die durften dann sich mal 5 Minuten mit ihm unterhalten. Ja, ist ein schönes Wetter heute. Oder was immer die da gemacht haben. Habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Am Dienstag gab es dann ZDJ-Fragen. Der Zentralrat der Juden will nämlich den Deutschlandbesuch von Papst Benedikt XVI. Dazu nutzen, auch strittige Themen anzusprechen. Ratspräsident Graumann sagte im Bayerischen Rundfunk, dazu zählten etwa der Konflikt um die Pius-Bruderschaft sowie die mögliche Seligsprechung von Papst Pius XII., wo ja Ratze sich auch ganz aktiv drum bemüht, den Papst, der nicht mal den Arsch in der Hose hatte, als die Nazis bei ihm da rumwuselten, zu sagen, nein, ihr fasst die Leute, die hier in Schutz genommen habe, nicht an. Und ihr besonders nehmt ihr die nicht mit. Na, stattdessen hat er dann irgendwie eine diplomatische Depesche fallen lassen. Hui, das hatte Auswirkungen. Graumann erläuterte, Pius bleibe für die Juden weiterhin der Papst, der, Zitat, zu laut schwieg angesichts der Schreie der Shoah. Zugleich betonte Graumann, das Verhältnis zwischen Judentum und katholischer Kirche habe sich in den vergangenen Jahrzehnten bla bla bla. Dann gab es noch das Toleranzverlangen zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche. In Berlin herrscht einen Tag vor dem Papstbesuch schlechte Stimmung. Das Berliner Erzbistum kritisierte, dass die evangelische St. Thomas-Gemeinde in Berlin Kreuzberg 2 homosexuellen Priestern, die von ihrem Dienst suspendiert wurden, einen Gottesdienst in ihren Räumen zelebrieren lässt. Die beiden Priester, die als homosexuelles Paar zusammenleben, wurden 99 von ihren Ämtern suspendiert. Die beiden Geistlichen fühlen sich weiterhin als Mitglieder der katholischen Kirche. So! Sehr geehrte Damen und Herren, Katholenpfeifen. Sie verlangen also Toleranz, können es aber überhaupt nicht ertragen, dass es Männer gibt, die nicht mit Frauen zusammen sein wollen. Ja, Toleranz verlangt ihr. Wisst ihr, was ihr mich mal könnt? Steckt euch eure Toleranz dahin, wo eure nicht vorhandene Toleranz herkommt. Dann gab es Burletzung. Bundesinnenminister Friedrich hält die Kritik am Auftritt des Papstes im Bundestag für überzogen. Benedikt XVI. Sei Staatsoberhaupt des Vatikan und Vertreter einer Weltkirche. Eben, beides zusammen. Und er tritt also beides zusammen auch auf. Und allerspätestens als Vertreter einer Kirche hat er überhaupt nichts irgendwo zu suchen. Weil was kommt als nächstes, das irgendwie, also ich meine, konsequent muss dann Dalai Lama, irgendwelche islamischen Vertreter, Judenvertreter, ne, Zentralrat der Juden, fällt mir so spontan ein. Kann dann ja gerne mal irgendwelche religiösen Texte verlesen. Ja, wird nicht passieren, aber ja. Und Friedrich war dann jedenfalls der Meinung, die Abgeordneten, die da nicht anwesend wären, die würden ihre Amtspflicht verletzen, wozu mir dann einfiel, was? Geht's noch? Hat ihm mit Schwung irgendwie ins Hirn geregnet? Dann gab es Miss Bullshit. Papst Benedikt XVI sieht die Proteste und die Opposition gegen seinen Deutschlandbesuch gelassen. Das sei normal in einer freien, säkularisierten Gesellschaft, so der Papst. Benedikt ging auch kurz auf die Kirchenaustritte und den Missbrauchsskandal in Deutschland ein. Die Kirche müsse lernen, solche Skandale auszuhalten und jeden Missbrauch durch Priester energisch bekämpfen. Er könne verstehen, dass Menschen, die den Opfern von sexuellem Missbrauch in der Kirche nahestünden, nicht mehr in dieser Kirche sein wollen. Na, sowas wie, aber jeder Verdachtsfall hat den staatlichen Behörden mitgeteilt zu werden. Und zwar dann, wenn er bekannt wird, steht da nicht. Lese ich da nicht raus. Na? Und dann gab es das piratische Wahlbeben. Weil es war letzten Sonntag Wahl in Berlin. Und zwar eigentlich nur Landtags-, also Abgeordnetenhaus heißt das da, Wahl. Und das Ergebnis war, FDP hatte so bummelig 2%, naja 1,8. Ach, 10%? Das ist komisch, also ich verrutscht. Die Piraten haben dann 8, was waren's? 9? Na? Oder anders ausgerückte die FDP als fast 3%. Naja, sie muss sich umbenennen. FZP, fast 2%. Ja, also die Vorhersagen, die die Piraten drin gesehen haben, waren ja eh schon klar, dass sie so deutlich drin sein würden. Nämlich alle 15 Kandidaten, die auf der Liste standen, auch tatsächlich ein Mandat bekommen würden, war vorher absolut nicht erkennbar. Auch ganz spannend, wie dann die Presse darauf reagiert hat und wie sie dann da plötzlich sich drüber zerreißt, dass doch da nur eine Frau dabei wäre. Ja, bei den Grünen hätte das nicht passieren können, weil da gibt es dann nämlich Quotenfrauen, dass dann nämlich erst dann ein Mann wieder kandidieren darf, wenn auch eine genügend große Zahl Frauen da gewesen ist. Huch, das macht so viel gerechter. Dann haben, das ist jetzt definitiv ein Motorflugzeug oder Hubschrauber, dann haben diverse Leute sich hingestellt und versucht zu begründen, warum denn die Piraten so viele Stimmen bekommen hätten. Und das sei aber eine Protestwahl gewesen. Dass es vielleicht auch daran liegen könnte, dass mal Leute, das ist übrigens ein Flugzeug, dass mal Leute in der Politik sein sollen, die, wenn sie etwas nicht wissen, nicht plötzlich heiße Luft von sich geben, sondern Leute, die, wenn sie was nicht wissen, wie zum Beispiel Verschuldungsstand von Berlin, dann sagen, ja, das weiß ich nicht. Na, ich mache mich aber schlau. Das ist ja, da sind sie ja groß durch die Gegend gerannt mit, ja, und der was nicht, der Baum, der wusste das ja gar nicht. Ja, am nächsten Tag hatte er eine App dabei. Hier, ich kann Ihnen die Zahl auf 2 Nachkommastellen genau sekündlich mitgeben. Wie, das können die anderen nicht. Na, also ich meine, dass das so und so viele Milliarden sind, das muss man nun wirklich nicht aus dem Kopf wissen. Ja, und dann hatte Rösler trotz des Debakels bei der Wahl in Berlin keine persönlichen Konsequenzen ziehen wollen. Für ihn war immer klar, das wäre ein schwerer Weg, sagte der Bundeswirtschaftsminister in der ARD-Sendung Günter Jauch. Auf diesem Weg befindet sich die FDP nun, ja, in Richtung 0,18%. Das ist das nächste Ziel. Na, sich immer hinzustellen, wenn irgendwie Wahlerfolge da sind, zu sagen, ja, das ist meiner. Aber wenn eine Partei ganz konsequent überhaupt von niemandem gewählt wird, außer vielleicht ein paar Angehörigen der Partei, zu sagen, ja, aber das bedeutet ja nichts. Das ist dünn. So, vorläufiges amtliches Sendergebnis war SPD 28,3, CDU 23,4, Grüne 17,6. Rot-Rot würde wohl eher nichts. Rot-Rot-Grün darf es ja nicht geben, wegen weil darum. Grüne 17,6, Linke 11,7, FDP 1,8, Piraten 8,9. Und dann hat sich auch der FDP-Parteivize Holger Zastrow hingestellt, eine härtere Gangart in der Bundesregierung gefordert. Den hatte ich letzte Woche ja schon mit seiner Forderung, wenn wir keine Steuersenkung kriegen, dann ziehen wir aus der Koalition aus. Zu mir dann einfiel, ja, und ansonsten regnet es ihm nicht irgendwie in den Kopf rein, in den Hals rein, weil da ist noch ein Kopf im Weg. Na, aber hey. Und, Blub. Also mal ganz von abgesehen, der Kerl ist langweilig. Dann gab es einen Doppelhups. Das ist nämlich aufgefallen, dass in Lichtenberg die Stimmen von Linken und Grünen vertauscht worden seien. Nee, von Linken und Grünen, und die SPD hat dann ein Direktmandat verloren. Und in Lichterfelde sind Stimmzettel für eine Briefwahl im Müll in relativ ungezählt aufgetaucht. Ne, welch ein Glück, dass wir keine Computerwahl haben. Oder anders ausgedrückt, da ist auch schon wieder eine Menge Scheiße gelaufen, die bei jedem anderen, also wenn das irgendwie ein anderer Staat gewesen wäre, hätte es dazu geführt, dass man da von einem Staat, der nicht mal mehr Wahlen abhalten kann, geredet hätte. Aber ja. So, dann kommen wir in der Musikecke an, weil ich bin hier jetzt auch acht lange schon dabei, nämlich gibt's von Rapalier vom Barenfeld Sonntag 14.55 Uhr, Further Up, Further In, 5 Minuten 49 lang. Gefolgt von Volker Pispers, der sich am 20.09. im Kabarett-Podcast beim WDR zur Berlin-Wahl geäußert hat. 2 Minuten 48 ist die Datei lang und Treffer. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, empfehle ich euch, könnt ihr mir zum Beispiel eine Mail an compiblog@googlemail.com schreiben, mich bei Twitter @compot anquatschen, bei Google Plus erwähnen, wo jetzt inzwischen jeder rein kann, der nicht einen Apps-Account nur hat, oder im compiblog.de unter compot 284 Teil 1 einen Kommentar einbauen. So, und dann viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Geschichte erzählt, dass wir eigentlich Straßenmusikanten sind. Und da haben wir, bei einem Lied haben wir genau 1,20 Euro verdient. Bitte sehr, wenn wir zusammen hier ein Lied spielen, könnt ihr das so bitte sehr hier auf die Bühne legen, dass wir es auch verteilen können. Das waren nicht 2 Münzen von 50 und eine von 20. Ja, und jetzt können wir das nicht verteilen unter 2 Leute. Weil früher waren wir nämlich Dieb und ich zusammen Straßenmusikanten.
Ich habe gestern also weniger verdient als mein Kerl.
Ja, also. Also jetzt mal, ihr könnt auch das gleiche nochmal geben, 250 und 1 20 Cent, aber dann bitte sehr, dann kriegt er 20 Cent mehr. Ja, genau.
Find I will. wonder, far from home.
Home is in me,
better than I long. Follows an hour and a year behind.
The hours and the year are only behind.
Further up,
further up.
WDR 2
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Wann bin ich jemals so gerne eines Besseren belehrt worden? Bis zuletzt hatte ich befürchtet, dass sich die primitiv-populistische, antieuropäische Stimmungsmache der FDP bei der Wahl in Berlin auszahlen könnte. Aber die haben da derart überlegt und emanzipiert die Wahlzettel bekritzelt, dass ich wieder weiß, warum der Wähler souverän genannt wird. Wenn von fast 2,5 Millionen Wahlberechtigten nur noch knapp 27.000 bereit sind, ihr Kreuz bei der FDP zu machen, muss man sich seiner Freudentränen nicht schämen. Und nein, es ist keine Schadenfreude, es ist die reine Freude darüber, dass dem Souverän am Ende doch noch nicht alles egal ist. Am Ende will er sich doch nicht von einem Stabsarzt die Wirtschaft erklären lassen. Die Partei der Abzocker, die uns seit Jahren weiszumachen versucht, es ginge dem Staat dann am besten, wenn die Reichen möglichst wenig Steuern zahlen, hat in Berlin gerade mal 5.000 Stimmen mehr geholt als die Tierschutzpartei. Und behaupten Sie nicht, Sie wären auf diesen meterlangen Wahlzetteln schon mal so weit vorgedrungen, dass Sie wüssten, dass es die wirklich gibt. Philipp Rösler versprach zu liefern und er hat Wort gehalten. Er hat geliefert und zwar seine Partei ans Messer. Und kein Westerwelle weit und breit, dem man das Desaster in die Schuhe schieben kann. Jetzt muss Angela Merkel mit einem Koalitionspartner leben, der klinisch tot ist, aber wie ein Huhn, dem man den Kopf schon abgeschlagen hat, flügelschlagend umherirrt. Auf die Frage nach den Auswirkungen der Berliner Wahl auf die schwarz-gelbe Koalition im Bund hat sie prompt gesagt: Wir werden die Regierungsarbeit weiter mit der FDP erledigen. Ehrlicher wäre gewesen zu sagen, wir werden weiter mit der Regierungsarbeit die FDP erledigen. Aber der Berliner Souverän hatte noch mehr in petto. Dem Salon Löwen-Wovereit wurden die Zähne gezogen. Die Linkspartei, die in Berlin 10 Jahre lang geräusch- und zahnlos mitregiert hat, hat in dieser Zeit die Hälfte ihrer Wähler verloren. Und den Grünen, die längst versuchen, sich als eine Art sympathische FDP zu positionieren, die, wenn sich die Chance bietet, auch mit der CDU koalieren würde, wurden die Piraten auf den Hals gehetzt. Es wird lustig sein zu hören, wie Trittin und Künast den Piraten jetzt all das vorwerfen, was sie sich selber anhören mussten, als sie noch eine echte politische Alternative waren. Die CDU darf sich über Gewinne freuen und muss doch damit leben, dass fast 70% der Stimmen links von ihr gelandet sind. Selten wurde so elegant und differenziert gewählt. Da kann man nur ausrufen, ich bin ein Berliner. Bis neulich.